In der heutigen Folge berichten wir über das neue KI-Modell Claude Mythos und die Auswirkungen auf die Unternehmen aus dem Softwaresektor. Außerdem schauen wir auf verschiedene Unternehmen, die vom ungebrochenen KI-Boom profitieren. Im regionalen Teil berichten wir von einem Krisenprofiteur aus der direkten Nachbarschaft.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und auch heute geht es wieder rein in eine neue Folge Märkte kompakt. Heute am 14.04.2026. André, wir haben den Schau-in-den-Himmel-Tag.
Das macht bei diesem Wetter ja richtig Spaß, ne? In den Himmel schauen, absolut. Ja.
Die liebe Saskia aus unserem Team des VR Private Banking wollte gerne, dass ich diesen heute tatsächlich erwähne. Liebe Grüße, Saskia, an der Stelle. Wäre auch, glaube ich, der passende Tag gewesen für eure letztwöchige Folge.
Ja, absolut.
Die Weltraumfolge, ne?
Ja, da haben wir auch das eine oder andere Mal in den Himmel geschaut, zumindest virtuell, ne?
Ja, hätte, glaube ich, ganz gut gepasst.
Komm. Sind alle wieder gut gelandet. Orion heißt sie, ne?
So heißt sie.
Ja. Ist im Pazifik gelandet. Alle.
War erfolgreich, ne?
Astronauten, genau. Gut gelandet. Erfolgreiche Mission.
Ja. Und wir gucken jetzt in den Rückspiegel.
1A.
ich nehme es mal vorweg. Eine richtig gute Börsenwoche. Die ist dann natürlich auch wiederum mit dem US-amerikanischen Präsidenten und dem Iran-Krieg zu tun. Gut und Schlechtes, aber es geht dann leider in der Hinsicht echt überein. André, du gehst gleich nochmal auf die Entwicklung der letzten Woche ein.
Ja.
Ich starte aber erstmal mit dem DAX. Er hat in der letzten Woche starke 3,85% zulegen können und schloss bei 23.803 Punkten. Auf diesem Niveau, etwas höher, stehen wir aktuell immer noch. In den USA sah es ähnlich aus. Der S&P 500 schloss die Woche bei 3,1% im Plus und einem Stand von 6.886 Punkten. Beim technologielastigen Nasdaq stand noch höheres Plus von 3,82% an der Tafel. Und der Wochenstart lässt sich ebenfalls wieder sehr, sehr gut anschauen. Die Angst ist im Markt etwas gewichen. Mhm. Müssen wir halt schauen, wie lange das andauert, wann das nächste Zittern, ob das nächste Zittern kommt. Also es ist eine sehr, sehr fragile Lage, glaube ich. Ne?
Absolut. Ja, so habe ich es auch bei mir überschrieben, fragile Lage, auch was die Meldungen angeht. Ja. Fakt ist, dass die Gespräche zwischen USA und Iran in Islamabad erfolglos blieben in erster Linie. Der iranische Parlamentspräsident dankte dem Pakistan wohl für seinen Einsatz, dass es da zum Gespräch gekommen ist und Vermittlungen stattgefunden haben. Vizepräsident Vance, der Amerikaner, der die amerikanische Delegation angeführt hat, sagte vor seiner Abreise, er habe Teheran ein letztes und bestes Angebot gemacht. Die Iraner sagen, es gibt Meinungsverschiedenheiten bei zentralen Themen, also ein Hin und Her. Donald Trump natürlich wieder mit klaren Drohungen, ne? Jetzt hat auch die US-Kriegsmarine mit der angekündigten Blockade der Straße von Hormuz begonnen. Also jetzt machen sie selber mit, die Straße zu schließen.
Wirklich ein Hin und Her, ne?
Ja, Donald Trump, der hatte diese Maßnahme ja nach dem Scheitern der direkten Verhandlungen im Iran
verurteilt.
Also diese Maßnahmeschließung angekündigt, ne?
Okay, ja.
Hat gedroht, er ist ja sehr gut im Drohen auch, ja. Ne?
Alle das meine ich gerade, erst hat das verurteilt massiv und jetzt macht er selbst, ne?
Ja, genau. Alle iranischen Kriegsschiffe versenken zu wollen und wobei die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Krieges mittlerweile auch in China spürbar werden. Dort hat das Exportwachstum im März deutlich an Tempo verloren. Die Ausfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch um 2,5%, was aus den Daten der chinesischen Zollbehörde hervorging. Vielleicht wird da auch auf politischer Ebene auch nochmal Richtung China oder aus China vielleicht so ein bisschen unternommen, dass es dort zu, vielleicht friedvollen Lösungen oder zumindest Einigungen im Streit geht und die Kampfhandlungen dann auch beendet werden und die Straße dauerhaft wieder geöffnet wird. Ne?
Also wenn ich hier China, wenn du da China als Stichwort sagst, im Ausblick würde ich jetzt dazu gleich nochmal kommen, kommen die BIP-Zahlen aus China auch diese Woche, wird zwischen auch nochmal ein Indikator sein. Durchaus interessant.
Ja. Naja, der Kapitalmarkt, der scheint ja wirklich einen Deal zu erwarten. Ne? Ja. Zumindest mit Blick auch auf den mehrfach genannten Fear and Greed Index, den hatten wir auch schon das eine oder andere Mal dabei.
Das meinte ich gerade, ne? Die Angst ist entwichen, ne?
Ja.
Aktuell.
Na, der Fear and Greed steht bei 41, also schon wieder fast kurz vor dem neutralen Bereich und hat so den Bereich der extremen Angst deutlich hinter sich gelassen. Ne? Und wenn du die Entwicklung der Indizes beschreibst, deutet das ja auch darauf hin. Ne? Wobei das auch immer nur eine Momentaufnahme ist.
Absolut, ne?
Also sind so viele Player mittlerweile im Spiel.
Das habe ich auch nochmal hier notiert als Stichpunkt. Also ich glaube, dass es auch in den letzten Tagen und Wochen richtig war, diversifiziert im Markt unterwegs zu sein, dort auch ein Stück weit ja konstruktiv dem Markt gegenüber zu stehen, jetzt nicht komplett an die Seitenlinie zu gehen, aber vielleicht auch nicht unbedingt all-in drin zu sein. Ich glaube, das ist schon das Gebot der Stunde aktuell, ne?
Ja.
Hast du noch was?
Ja, wenn wir noch auf die volkswirtschaftlichen Daten der vergangenen Tage schauen, da gab es ja auch noch ein bisschen was. Wir hatten am vergangenen Mittwoch war es nochmal ganz interessant, Auktion 10-jähriger Staatsanleihen in den Vereinigten Staaten. Es war ja auch immer die Sorge, dass jetzt vielleicht mit den ausufernden Staatsschulden, mit der steigenden Inflationserwartung die Renditen massiv ansteigen. Die 10-Jährigen, die sind mit einer Rendite von 4,29 platziert worden, also alles im Rahmen.
Da stehen wir auch gerade noch, habe ich mir auch notiert, da waren wir auch in einer relativ kleinen Range in der letzten Woche unterwegs, stehen aktuell bei 4,28, habe ich mir notiert. Ja.
Ja, ich hatte in irgendeinem Podcast letztens gehört, dass am Mittwoch, Donnerstag quasi die Welt untergeht, weil die Anleiheauktionen nicht bedient werden, weil es dort ein miserables Ergebnis gibt oder die überhaupt keine Nachfrage finden. Aber
Argumente gibt es dafür, glaube ich, immer, ne?
Ja.
Dann schwarz zu malen. Aber das meinte ich gerade mit dem Konstruktivsein. Konstruktiv unterwegs, vielleicht auch nicht von der Duration her jetzt zu lang unterwegs, sondern ich glaube, das ist auch nicht ganz verkehrt, dass man da von den Anleihen, Duration her eher am kurzen Ende ist. Ich glaube, das ist schon das, wie man aktuell ganz gut positioniert ist. Ne?
Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es eher leicht steigend ist oder zumindest nicht fällt,
ist schon da, ne?
Ja, absolut, genau. Ja, wir hatten am vergangenen Donnerstag noch Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt in den Vereinigten Staaten. Vielleicht nochmal ganz interessant. Wir kamen vom Wachstum 4,4%, eine Erwartung lag bei 0,7, wir sind jetzt bei 0,5 rausgelaufen. Also auch da macht sich das schon ein bisschen bemerkbar, aber wir haben es ja gerade nochmal gesagt, konstruktiv, die Märkte sehen es eher konstruktiv, genau. Dann gab es nochmal was ganz Interessantes aus Europa, die Parlamentswahlen in Ungarn.
Jo.
Ja, für den Amtsinhaber Viktor Orban gab es da eine sehr deutliche Niederlage. Trotz einer prominenten Wahlkampfunterstützung aus den USA und Russland muss der Langzeitregent jetzt nach 16 Jahren als Ministerpräsident seinen Platz für die siegreiche Oppositionspartei mit dem Parteivorsitzenden Peter Magyar, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, räumen. Ja, und schon früh am Wahlabend hat Orban seine Niederlage auch anerkannt. Und das lief eigentlich.
Und das ist auch wichtig gewesen, nicht, dass er da nochmal rumpoltert.
Ja.
Ne? Und das hat er dann frühzeitig erkannt.
Der Markt hat es auch gewürdigt. Ja. Staatsanleihen, die Rendite ging zurück, Risiko ging ein Stück weit raus. Ist ja doch eher pro-europäisch jetzt die Wahl ausgegangen, relativ deutlich, 2/3 Mehrheit.
Der ungarische Aktienmarkt ist dann auch gut nach oben gelaufen, hatte ich heute Morgen noch wahrgenommen.
Genau, einen Kurssprung, meine ich, von guten 4% gemacht. Wir hatten ja auch mal geguckt, welche Unternehmen da drin sind, ne, wie man davon profitieren kann.
Ja, ein kleinerer Markt. Ne?
Ja, genau. Ja, das war nochmal vielleicht von dieser Seite.
Verbrauchervertrauen, USA, hatte ich jetzt auch noch eine Headline gelesen, ist, glaube ich, so schlecht rausgelaufen wie noch nie seit Datenerhebung, also das ist auch eher wieder ein negatives Bild. Also man sieht schon, wie defizil der Markt gerade ist.
Ja,
ne? Das fand ich auch nochmal relevant, glaube ich, zu nennen. Ich glaube, seit Datenaufnahme 1972 waren die Daten noch nie so schlecht beim Verbrauchervertrauen. Der Uni Michigan war das, glaube ich.
Ja, ja. Die Nacht ist auch immer vor der Dämmerung am dunkelsten.
Oh, André, poetisch wieder ganz stark heute. Stark, komm, machen wir weiter. Ich habe noch mal was von unter der Motorhaube mitgebracht aus der letzten Woche. Thema Stichwort Abverkauf Software-Titel. Dort kam eine neue KI-Software von Anthropic namens Claude Mythos auf den Markt. es hat schon für Aufruhr bei Software wiederum gesorgt, ähnlich auch wie die letzten Wochen und Monate, die Software-Titel eigentlich ja schon massiv verprügelt wurden. Nicht nur Software, ist ja auch Software, aber Cybersecurity-Firmen haben in der letzten Woche stark verloren. Dort wurden also diese Software von Claude, also von Anthropic, also Claude Mythos, hat wohl Sicherheitsmängel aufgedeckt oder schafft es einfach durch die KI, zum Beispiel unter anderem auch eine 17 Jahre alte Sicherheitslücke in einem System dann offenkundig gemacht. Und ja, in der Folge wurden einzelne Titel wie von Cloudflare, Zscaler, Okta, Snowflake, ServiceNow und weitere durchaus zweistellig oder schon in Richtung 18-20% dann abgestraft in der letzten Woche. Tiefer gehen wir jetzt hier mal in dieser heutigen Folge nicht mit rein, aber schon auch ein Thema, das KI, moderne KI, einfach bekannte Strukturen aufbrechen kann, vielleicht auch aufbrechen wird. Vielleicht das Gute nochmal zum Abschluss, also nach diesen 15-20%, die wir in der letzten Woche zum Teil bei einzelnen Titeln gesehen haben, nach unten, ging es aber auch gestern schon wieder zum Teil massiv mit nach oben. Also da sieht man auch unter den Indiz, wenn man mal tief in die Indizes reinschaut, da sind schon erhöhte Volatilitäten weiter
zu sehen. Grundsätzlich neigt der Markt ja auch zu Übertreibungen in beide Richtungen.
Absolut.
Ne? Ja. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da auf der Software-Seite oder auch bei den Cybersecurity-Unternehmen vielleicht mal ein bisschen zu viel Pessimismus drin ist. Ja. Aber gut.
In die eine wie in die andere Richtung. Oder manchmal zu viel Optimismus, dann zu viel Pessimismus. Ja. Und dann hat man ja auch häufig diese Schneeballeffekte, dann, wenn diese Aktie verkauft wird oder halt sowas, so eine KI-Novelle reinkommt, dann das halt wieder Trendfolgemodelle ausschlagen, dann eine Cloudflare verkaufen und dann Marktteilnehmer genau darauf aufspringen. Und das sieht man gerade in die eine wie die andere Richtung, dass das dann durchaus schnell gehen kann.
Ja,
ne?
Ja, aber absolut ein Thema der aktuellen Zeit. Ne?
Absolut, ja. Ja. Ich schließe den Rückblick nochmal eben ganz schnell. Öl, da sind wir unter 100 US-Dollar, der bei der Nordsee-Sorte brennt, also auf Wochenbasis minus 12%. Auch da wird es weiterhin volatil bleiben und da ist das Kriegsgeschehen weiterhin natürlich im Fokus.
Sehr wahrscheinlich auch vielleicht erhöht, ne? Also selbst wenn es da eine Lösung gibt, ne? Ob wir dann die alten Stände wieder sehen, weil die Infrastruktur ja schon massiv angegriffen wurde dort.
Das würde auf 60, 70 US-Dollar zurückfallen in naher Zukunft. Ich kann es mir eher nicht vorstellen.
Ja, irgendwie so ein Risikoaufschlag dann eingepreist werden.
Ja, genau. Blick auf die Zinsen. 10-jährige Bundesanleihe war im Wochenverlauf auch sehr volatil unterwegs. In der Spitze waren wir bei 3,1%, im Low bei 2,90, aktuell wieder erhöht bei 3,05. In den USA haben wir gerade schon drüber gesprochen, 4,28. Gold konnte in der letzten Woche 1,53% zulegen, stand zum Wochenende 4.748 US-Dollar je Feinunze. Da stehen wir auch aktuell immer noch circa. Und die Kryptos konnten in den letzten Tagen sehr, sehr stark rebounden. Durch die Bank weg alles grün. In der letzten Woche hat der Bitcoin 9,57% zulegen können. Aktuell performt er weiter gut. Da stehen wir irgendwo bei knapp 75.000 US-Dollar. Aber da auch durch die Bank weg sehr, sehr gut. Man sieht gerade ein bisschen Risk on, ne? Das soll es mit dem Rückblick gewesen sein. Ja. Du kommst mit dem ersten Unternehmen um die Ecke.
Genau, es geht heute um ein Unternehmen, ich glaube, das kennt nicht jeder, aber das könnte schon Einfluss auf die globale Tech-Industrie nehmen. Die Rapidus Corporation, ein Startup aus Japan, gegründet erst 2022 mit einem Ziel, das fast schon größenwahnsinnig klingt, die modernsten Chips der Welt bauen. Und die japanische Regierung hat ein sehr großes Interesse, dieses Unternehmen auch wirklich groß zu machen. Rapidus erhält zeitnah weitere staatliche Förderung von Japan. Dabei geht es doch höchstwahrscheinlich auch ein Stück weit darum, eine gewisse Unabhängigkeit in diesem wichtigen strategischen Bereich zu erzielen.
Ne? Ja, man sieht, dass in Japan schon richtig was geht, ne? Seitdem die Takaichi da auch am Werk ist. Die performen ganz gut, ne?
Ja, also 22, damals gab es schon hohe staatliche Subventionen und die japanische Regierung hat sich mit 16 Milliarden US-Dollar im Startup beteiligt, jetzt nochmal neues Geld hinterhergeschoben, um es wirklich dann in die Serienproduktion reinzubekommen, auch Kunden zu gewinnen, ist natürlich schwierig. Es gibt schon einen Prototypen-Wafer der 2-Nanometer-Klasse. Und 2 Nanometer, René, ist echt klein. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst.
Sehr klein.
Ein menschliches Haar hat etwa eine Dicke von 80.000 Nanometern. 2 Nanometer ist also
das ist klein.
40.000 Mal dünner. Ja, und warum so klein? Ja, es wird halt für moderne Anwendungen wie generative KI, autonomes Fahren, High-Performance-Computing benötigt. Ja? Weniger Energieverbrauch heißt das, mehr Transistoren auf kleiner Fläche. Man kann sich das gut so vorstellen, ein heutiger Chip ist eigentlich wie so eine Stadt. Ja? Und diese kleinen Transistoren, das sind dann möglichst viele Gebäude auf einer kleinen Fläche mit möglichst guten Straßen und möglichst geringen Energieverbrauch. Ne? Und je kleiner, desto mehr Gebäude kann ich da auf dem Chip platzieren.
Muss alles passend platziert. Ich habe gerade so Hongkong mal vor Augen oder so. So Megastädte, die halt auf relativ kleiner Fläche dann irgendwie passend gebaut werden müssen. Ja. Konstruiert werden müssen.
Ja, und mit dieser 2-Nanometer- Architektur, da tritt Rapidus allerdings gegen die großen Player in diesem Segment an. Samsung Electronics, Intel und vor allem TSMC, der unangefochtene Weltmarktführer. Und TSMC produziert Chips für Unternehmen wie Apple, Nvidia und ist technologisch wirklich ganz weit vorne. Dann gibt es, wie gesagt, Samsung Electronics, ein Konzern, der sowohl eigene Geräte baut, als auch Chips für andere produziert und natürlich Intel. Traditionsunternehmen aus den Vereinigten Staaten und die versuchen gerade wieder zur Weltspitze aufzuschließen. Und Intel scheint so langsam in Fahrt zu kommen. Mhm. Vor ein paar Tagen hat Intel eine mehrjährige Partnerschaft mit Google angekündigt. Diese umfasst einen weiteren Einsatz von Xeon-Prozessoren in der Google Cloud. Und diese Spezialchips übernehmen Netzwerk, Speicher und Sicherheitsfunktionen und entlasten die Hauptprozessoren. Die Zusammenarbeit mit Google wird auch in anderen Bereichen ausgebaut. Darüber hinaus bekommt Intel Rückenwind durch die Kooperation mit TeraFab, diesem riesigen Chip-Projekt, das von Tesla und SpaceX angeschoben wurde. Dann noch mal ein ganz kurzer Rückblick. Im August 2025 vollzog die Trump-Regierung eine bedeutende strategische Neuausrichtung ihrer Halbleiterpolitik. Sie hat nämlich Milliarden an ausstehenden Bundesmitteln in eine direkte Beteiligung an Intel umgewandelt. Anstatt lediglich Subventionen zu gewähren, handelte die US-Regierung einen Vertrag aus, der sie zum Hauptaktionär von Intel gemacht hat. Und insgesamt wurden 8,9 Milliarden US-Dollar investiert, finanziert durch 5,7 Milliarden US-Dollar aus noch nicht ausgezahlten CHIPS Act-Mitteln und 3,2 Milliarden US-Dollar aus dem Verteidigungsprogramm Secure Enclave. Und die Regierung erwarb 433 Millionen Aktien zu einem reduzierten Preis von $20,47 pro Aktie. Und sicherte sich damit diese passive Beteiligung von guten 10% an Intel. Stand heute, 14. April, gilt die Investition als enormer finanzieller Erfolg. Ja, beim Aktienkurs von knapp $65 ist die Beteiligung der Regierung nun über $28 Millionen wert, was einem Buchgewinn von guten $19 Millionen in weniger als einem Jahr entspricht. Gutes Timing. Genau. Die Aktie von Intel hat in diesem Jahr gute 78% zugelegt. Auf Sicht von einem Jahr steht ein Plus von 211%. Ja, macht man gar nicht glauben, ne?
Vielleicht war es der Startschuss dann im letzten Jahr, ne?
Ja. Ja. Ich meine, eine gewisse Euphorie ist in der Aktie angekommen. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei $49, also deutlich unter dem aktuellen Börsenkurs. Ja. Und aktuell ist die Aktie auf 26er Basis mit einem KGV von 120 maximal ambitioniert erwartet. Da steckt schon eine gewisse Erwartungshaltung
da. Da muss Wachstum rein, ne?
Absolut. Ja. Naja, aber die japanische Regierung investiert in die Chipindustrie, die amerikanische Regierung investiert in die Chipindustrie und vor vielen Jahren hat auch die taiwanesische Regierung in den Aufbau der Chipindustrie investiert. Also auch TSMC wurde damals,
lag auch goldrichtig,
von Staatsmitteln mitgefördert. Und wenn man jetzt auf die Zahlen schaut, die TSMC liefert, ist das ja wirklich unglaublich. Wie gesagt, TSMC ist der weltweit mit Abstand führende Auftragsfertiger für die Halbleiterindustrie und der erwirtschaftete im Februar schon einen Umsatz von 317,7 Milliarden Taiwan-Dollar. Das ist ein Plus von 22% gegenüber Februar 25. Im Februar ist es TSMC das 26. Mal in Folge gelungen, die jeweiligen Erlöse des Vorjahresmonats zu übertreffen, wobei der Zuwachs der letzten 25 Monate immer zweistellig ausgefallen ist. Ja, wenn man dann auf die Märzzahlen schaut, hat im März einen Umsatz von 415 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht einem Plus von 45%. Also die Wachstumsdynamik, die ist da ungebrochen. Im Auftaktquartal diesen Jahres erwirtschaftete TSMC einen Umsatz von 1,134 Milliarden Taiwan-Dollar und damit einen Quartalsrekord, der 35% über den Erlösen des Vorjahresquartals lag. Also wirklich schon bombastische Zahlen, ne?
Ja, eine Riesenerfolgsstory, ne? Also führt kein Weg an TSMC vorbei.
Absolut. Und dementsprechend hat auch die Aktie von TSMC einen starken Lauf über die letzten Jahre. Auf Sicht von einem Jahr steht ein Plus von 137%, in 2026, in diesem Jahr plus 22%. Die Bewertung ist allerdings im Vergleich zu Intel deutlich moderater. Mhm. Das KGV liegt bei 24, was bei diesen Wachstumsraten, ich glaube, absolut gerechtfertigt ist.
Ja.
Ja, und mit Hinblick auf die geopolitischen Krisen und das denkbare China-Taiwan-Thema,
ja immer noch überall, ja, ne?
Kommt man trotzdem, glaube ich, an so einer Aktie wie TSMC gar nicht vorbei. Ne? Aber bis dahin macht es Sinn, wirklich, also es macht Sinn, dabei zu sein. Man muss immer sehr wahrscheinlich auch einen kritischen Blick drauf haben, wie es dort in der Region weitergeht.
Aber ich glaube auch das, ne, das ist ein Argument, was ich jetzt häufiger auch schon gelesen, gehört habe, das muss man ja eigentlich auch global anbringen, dieses Argument. Klar kann China-Taiwan ist ein schwelender Konflikt, aber das haben wir ja leider an ganz vielen Ecken der Welt. Ne? Und deswegen muss man auch, glaube ich, jedes Unternehmen dieses geopolitische Risiko einmal gegenüber abwägen. Ne?
Naja, genau. Und deshalb absolut nachvollziehbar, dass man regional dann schaut, sich unabhängig zu machen, sprich Japan, die Amerikaner. Haben wir Europäer eigentlich auch sowas? Okay, aber
da kommt noch einiges. Ja. Wir haben noch Potenzial.
Okay, ich bin mal gespannt, was du mitgebracht hast, René.
Ja, ich habe SanDisk mitgebracht, also eine US-amerikanische Firma. Ein Unternehmen auch massiver Profiteur des KI-Booms, also gehen wir schon in die gleiche Richtung. Das Unternehmen ist stark positioniert, weil KI-Anwendungen und Cloud-Dienste ja riesige Mengen an schnellem Speicher verlangen und genau diese liefert SanDisk. Genau diese modernen Speicherchips, die einfach für die Nachfrage des KI-Booms dann benötigt werden. SanDisk wurde 1988 in Kalifornien gegründet und gilt als Pionier bei Flash-Speicher für Computer, Kameras und Smartphones.
Ich glaube, man kann jedem Speicherkarten, die man früher immer in
das wollte ich gerade sagen.
Achso, okay,
man kann es jedem Zuhörer, jedem Kunden einfach mal sagen, vielleicht einfach mal googeln nach SanDisk, also S-A-N-D-I-S-K. Das Logo wird fast jedem Begriff sein oder bekannt sein. Mhm. Ne? Sag mal genau deinen Zusatz. Also bei jeder Speicherkarte, die man damals
hatte. Ich weiß nicht,
hatte,
also ich habe das jetzt direkt mit so Speicherkarten, die man, hat man die nicht früher in einen Fotoapparat oder so reingeschoben?
Überall, ne? Ich glaube, als weiterer Speicher beim Handy und sowas, ja überall, ne?
Ja.
Also ich glaube, jeder von Ihnen wird dieses Logo schon mal irgendwo auf dem technischen Endgerät auch gesehen haben. Ne? Also auch bei den Laptops, die wir irgendwo alle haben, könnte auch so ein SanDisk-Logo mit drauf sein. Schauen Sie mal nach. Nach einer Übernahme durch Western Digital wurde das Unternehmen 2025 wieder eigenständig und wird jetzt für seine, wir haben es gerade jetzt mehrfach erwähnt, für seine innovativen Speicherprodukte und Zuverlässigkeit besonders gehypt. Am 20.04., und das ist jetzt nochmal wirklich interessant, wird SanDisk in den Nasdaq mit aufgenommen, was für das Unternehmen ein sehr, sehr großer Schritt ist. Die Aufnahme in diesem wichtigen Index erhöht dann logischerweise die Sichtbarkeit und die Attraktivität für Investoren. Viele Anlagefonds, ETFs müssen dann automatisch auch in dieses Unternehmen investieren, weil es dann im Nasdaq gelistet ist. Und das wird auf jeden Fall für SanDisk auch zusätzliche Kapitalzuflüsse bedeuten. Heißt, die Marktposition wird weiter gestärkt, das Handelsvolumen wird erhöht. Ja, ich glaube, schon ein passend positioniertes Unternehmen auch in diesem Umfeld. Mhm. Auch Analystenschätzungen zeigen gerade weiter steigende Kurszielanhebungen. Aktuell stehen wir irgendwo beim Kurs von 950 US-Dollar. Kursschätzungen gehen im Basis-Case irgendwo von 1200, 1250 US-Dollar aus. Es gibt sogar Bull-Case-Szenarien 2,6 bis 3000 US-Dollar. Die Aktie ist ehrlicherweise aber auch schon extrem gerannt. Du wolltest noch was dazu sagen?
Ja, Speicherchips, da haben wir ja auch die SK Hynix, die Micron, die Samsung und ich bringe die immer irgendwie mit der SK Hynix in Verbindung, die SanDisk. Haben die nicht auch irgendwie eine Kooperation oder wollen die irgendwie?
Habe ich jetzt nicht weiter recherchiert, aber
irgendwas schwebt mir davor.
Verbandelt sind die ja irgendwie alle dann doch miteinander, ne? Und diese KI-Infrastruktur baut dann aufeinander auch auf, ne? Ja. Können wir nochmal nachrechnen.
Ja, ist auch eine Samsung, eine SK Hynix, Micron, relativ günstig, auch günstiges KGV.
Genau.
Warst du?
Ich habe da ehrlicherweise mich versucht, ein bisschen weniger an Zahlen zu orientieren.
Okay.
Oberflächlich so dieses Thema Aufnahme in den Nasdaq mal mit reinzunehmen. Und einfach, weil sie einfach so extrem gerannt ist jetzt in den letzten Monaten. Ich gehe davon aus, dass das KGV eher erhöht sein wird.
Ja.
Wir haben im laufenden Jahr, sag mal. Was haben wir dran stehen? Wie viel Prozent im laufenden Jahr Kursgewinn?
Du hast ja auch auf dem Schirm, ne?
Ich bin mal optimistisch. 80. Ja, 301% im laufenden Jahr. Und seit Abspaltung und Notierung an der Nasdaq, also seit dem 13.02.2025, André, komm, einen Versuch hast du noch. Seit Februar 25, jetzt hör auf zu googeln oder nachzuschauen.
1500.
Nicht schlecht. 2500.
Ja, okay.
2545%. Also ich glaube, das ist keine ganz schlechte 14-Monats-Performance. Ja, ich glaube, ein extrem spannender Wert. Ein Wert, den man jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal lesen wird, weil er einfach jetzt beim Nasdaq mit aufgenommen wird, jetzt im April.
Gehandelt nur in Amerika.
Gehandelt ich, ne? Nur an der Nasdaq, ja.
Ja.
Genau, du schaust gerade nach dem KGV.
Ja, ich bin ja ein bisschen neugierig.
Ja. Naja, ich und nix. Jeder Zuhörer wartet jetzt auf den regionalen Teil von dir.
Ah, okay. Eine Sekunde. Der regionale Teil. Kannst du das noch ein bisschen überbrücken?
Ja, mit Sicherheit. Okay. Ich bin nicht so poetisch, so stark poetisch wie du. Gucken, ob Azubi, der gerade bei uns sitzt, auf den.
Ich komme.
Bist du da?
Ich bin voll da, ja, wieder. Super. Im regionalen Teil komme ich nochmal auf das Thema Iran zurück, ein Stück weit. Also die Eskalation im Iran und die damit verbundenen Angriffe auf die Energieinfrastruktur, auch auf die LNG-Infrastruktur in Katar, haben die globale Gasversorgung schon stark erschüttert oder die globale Energieversorgung in Summe. Und damit ergibt sich für ein Unternehmen aus der Region eine spezifische Sonderrolle. Und zwar ist das die 2G Energy aus Heeg. Die hatten wir schon mehrfach im Podcast. Hier
drin, aber ich glaube, immer erwähnenswert, ne?
Absolut. Weil die Bedrohung zentraler Energieinfrastrukturen erhöht den Bedarf an autarken Energielösungen. Rechenzentren und kritische Infrastrukturbetriebe suchen verstärkt Schutz und da bietet sich die dezentrale Lösung aus dem Hause von 2G absolut an. Und in diesem Umfeld könnte das Umsatzziel von 500 Millionen Euro ja auch ein bisschen zu konservativ sein. Es wurde berichtet, dass 2G in zahlreichen Rechenzentrumsprojekten in den Vereinigten Staaten eingebunden ist, deren Anzahlungen zeitnah für das zweite Quartal erwartet werden. Und schaut man sich den Aktienkurs an, der hat seit Mitte März deutlich an Dynamik gewonnen. Die Aktie notiert aktuell bei 44 Euro und ist damit auf ein neues Allzeithoch angestiegen. Wohl dem, der investiert ist. Also wirklich auch Profiteure der aktuellen Situation hier aus der Region.
Ja, ja.
Genau.
Ich habe hier gerade nochmal, warst du schon so weit durch?
Genau, das
KGV habe ich hier gerade nochmal rausgesucht von Zendesk, habe ich hier für aktuell 22,57 tatsächlich stehen, also auch relativ gering. Erwartetes KGV 2027, 2028, eine 11,27, also auch da wird weiter Wachstum erwartet, relativ moderat von der Bewertung.
Ja, ich gucke mal zu Hause, ob ich in meiner Technikkiste noch irgendwelche alten Speicherchips von Zendesk habe.
Ja, genau. Wir kommen zum Ausblick. Ja, die Berichtssaison geht wieder los. Ich komme erst nochmal zum Volkswirtschaftlichen, wobei da gar nicht.
Gestern hatten wir die ersten Bericht, Goldman Sachs, ne?
Genau.
Ich glaube, ganz ordentliche Zahlen.
Ganz ordentliche Zahlen, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen enttäuscht, von daher Aktie, glaube ich, -4 gemacht.
Ja, gut, ist auch schon gut gelaufen.
Ja, waren verdoppelt irgendwo im letzten Jahr. Sehr, sehr gut gelaufen. Genau, die Banken legen jetzt auch bald wieder los. Kurz. Volkswirtschaftlich, das habe ich eigentlich ein wichtiges, interessantes Event, BIP-Zahlen China, hatte ich aber gerade schon erwähnt. Den Rest schlabbern wir jetzt mal. genau, von der Unternehmensseite, wie gerade gesagt, es geht wieder los. Die Banken, vor allem die Großbanken aus den USA starten. Da haben wir heute noch BlackRock, Wells Fargo, JP Morgan, im Weiteren noch BMW und Johnson & Johnson. Morgen haben wir ASML, auch super wichtig, da sind wir wieder in der KI-Bubble unterwegs, aber auch Bank of America und Morgan Stanley. Und am 16. April, also am Donnerstag, TSMC, PepsiCo und Netflix. Also auch da geht schon voll und ganz wieder richtig rein in die Berichtssaison. Also da wird es von der Seite zumindest mal wieder Informationen geben.
Wäre auch schön, wenn diese Zahlen mal wieder den Markt ein bisschen bewegen und das.
Aber leider glaube ich nicht dran. Also der Iran-Konflikt, der Iran-Krieg ist ja auch schlimm, was da passiert. Ehrlicherweise wird den Markt auch weiter beschäftigen. Man kann nur hoffen, dass dann der erratische Präsident aus den USA so ein bisschen mal die Leine loslässt und ein bisschen ruhiger macht und konstruktiver auch unterwegs ist. Aber das wird uns beschäftigen jetzt in den nächsten Tagen, nächsten Wochen. Sicher. Das soll es für heute gewesen sein.
Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Abonnieren Sie uns weiter fleißig. Lassen Sie gerne ein Feedback da an podcast@ourprivatebanking.de. Empfehlen Sie uns weiter und
alles Gute.
Alles Gute. Bis dahin. Bis ciao, dann.
Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.